Ja, wir hatten es angekündigt und es ist tatsächlich auch so passiert.
Ja, ein aus deutscher Sicht sehr erfolgreicher 13. Entscheidungstag mit 4 Medaillen neigt sich hier gerade in Paris dem Ende entgegen. Und dazu gab es weitere internationale Top-Leistungen, vor allen Dingen in der Leichtathletik.
Ja, das war ein Tag, der uns genug Stoff für unsere subjektive Tageszusammenfassung bietet, dass wir euch an dieser Stelle dann auch nichts über irgendwelche Flugtaxi-Verbote in Paris erzählen müssen, denn nichts macht so sehr das Flair der Ringe aus wie natürlich Edelmetall um den Hals von Sportlern.
Gott sei Dank können wir über Sport reden und das machen wir heute auch. Meine Wenigkeit, Moritz Wollert, der Autor vom Buch Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Ja, ganz bitter ist, wenn zwei Weltrekorde am Ende nicht für Gold reichen, ne?
Ja, Wahnsinn. Also Speedkletterer Sam Watson aus den USA, dem ist das passiert, der hat im Vorkampf einen Weltrekord abgeliefert und jetzt auch nochmal im Kampf um Bronze. Ausgerechnet im Halbfinale hat er seine schwächste Zeit.
Ja, daher trotz zwei Weltrekorden am Ende dann nur Bronze. Bestleistung, muss man sagen, zur falschen Zeit abgerufen.
Das Thema des Tages.
Ja, im Zusammenhang mit dem Fall der algerischen Boxerin Imane Khelif fiel ja auch immer wieder der Name Caster Semenya.
Zweimalige Olympiasiegerin, immerhin über 800 Meter.
Ja, sie ist eine Läuferin mit sogenannten Differences of Sex Development, DSD, heißt nichts anderes als sie ist intersexuell.
Ja, und laut dem Reglement des Weltverbandes dürfen sie bei den Frauen starten, wenn sie ihren erhöhten Testosteronspiegel durch Medikamente unter einen gewissen Grenzwert drücken. Gegen diese Regel klagt Semenya seit Jahren schon und steht da im Zwist mit dem Weltverband World Athletics.
Denn sie argumentiert ja, das ist schon mehr oder weniger Körperverletzung, wenn du dann mit Medikamenten Dinge in deinem Körper eben verändern musst. Und wie gesagt, da ist sie am Klagen, gibt es immer noch keine so richtige Entscheidung. Jetzt hat sie aber angekündigt, erste Präsidentin dieses Verbandes werden zu wollen.
Was glaubst du denn, wie stehen ihre Chancen, gewählt zu werden?
Ich glaube, das ist schon sehr fraglich, ob sie da wirklich gewählt wird. Die Sportweltverbände, wissen wir ja alle, sind durchzogen von politischen Netzwerken. Wenn du da bestehen willst, brauchst du erstmal eine große Hausmacht, gerade in der Leichtathletik. Sie glaubt selbst aber, dass sie durchaus gute Chancen haben könnte, dass sie auch eine Mehrheit tatsächlich zusammenkriegt.
Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber bisher waren immer Männerpräsidenten. Mhm. Sie sagt selbst über ihre Chancen, ich verstehe die Bedeutung des Sports. Ich verstehe, dass ich die Sportler an die erste Stelle setzen muss. Dabei geht es nicht um mich. Es sollte darum gehen, dafür zu sorgen, dass alle Sportler gleich behandelt werden. Starkes Statement.
Definitiv. Und als Sportlerin ist sie ja eigentlich prädestiniert, dann auch Präsidentin für alle SportlerInnen zu sein. Wobei man muss ja auch sagen, Präsident Sebastian Coe, der das also momentan macht, der war ja auch mal Sportler, ebenfalls zweimaliger Olympiasieger, auch Mittelstreckler, aber trotzdem nicht nur positive Entscheidungen getroffen für Sportler in seiner Amtszeit, aber ich will es mal so sagen, im Zusammenhang mit den Diskussionen um die algerische Boxerin Imane Khelif kann dieser Schachzug von Caster Semenya, eine mögliche Kandidatur jetzt anzukündigen, wahrscheinlich durchaus helfen, also es hätte schlechtere Zeitpunkte geben können.
Die Gewinner des Tages.
So, dann werden wir mal sportlich. Letsile Tebogo, das ist für mich zumindest der Gewinner des Tages. Der erste Afrikaner, der über 200 Meter Gold holt, kommt aus Botswana und düpierte alles mit dem Geburtsdatum der im Mai verstorbenen Mutter auf seinen Schuhen.
Ja, Gänsehautgeschichte, ganz, ganz tolle Sache für den afrikanischen Kontinent, für die afrikanische Leichtathletik. Das merkt man schon vermehrt, dass sie immer stärker auch in andere Disziplinen vordringen. Früher war ja einzig und allein die große Stärke, die große Macht auf den Langstrecken. Mhm. Aber das dehnt sich so langsam aus. Silber ging an Kenny Bednarik aus den USA und auch Bronze landete bei den Amerikanern. 100 Meter Olympiasieger Noah Lyles darf sich das um den Hals hängen. Vielleicht ein bisschen enttäuscht ist er darüber, denn er wollte ja eigentlich 4 Goldmedaillen aus Paris mitnehmen.
Das war sein Plan, aber jetzt wurde er gestoppt, zum einen natürlich von Tebogo, aber auch von einer Corona-Erkrankung. Wenn man den nach dem Rennen gesehen hat, da hat man auch gedacht, Mann, erschöpft, komplett erschöpft, wurde im Rollstuhl dann auch aus dem Stadion gefahren mit Corona und er wusste es seit heute Morgen, dass er Corona hatte, da anzutreten. Ist das nicht grob fahrlässig von ihm, aber auch von den Ärzten? Was sagst du?
Ich bin kein Arzt und ich würde mir da ein Urteil gar nicht so erlauben wollen. Ich denke mal, er hat das besprochen, die haben das Risiko abgewogen. Ich meine, es gibt ja ganz wilde Geschichten aus der Geschichte des Sports, wo Leute mit offenen Brüchen irgendwie gesagt haben, komm, mach ein Pflaster drauf, weiter geht's. Ich erinnere mich auch an meinen Langstreckenläufer mit Gallensteinen gelaufen, der gesagt hat, komm, das ziehe ich noch durch. Da müssen, am Ende weiß es der Athlet irgendwie selber, der Arzt muss ihn irgendwie auch schützen vor sich selber. Ist immer eine ganz schwierige Geschichte.
Mhm. Ja, das ist in der Tat richtig. Aber wenn man weiß, was eben dieses Virus dann auch für die Herzgesundheit bedeuten könnte, halte ich es zumindest für nicht besonders gut, das zu machen. Aber das muss er natürlich dann selber entscheiden und sein medizinischer Staff. Mal gucken, ob er dann auch die 4x100 und die 4x400 Staffel überhaupt noch in Angriff nehmen wird. Ob dieser Vorzeichen, denn wie gesagt, aus dem Stadion mit dem Rollstuhl gefahren und der sah ziemlich, ziemlich blass aus, der Junge.
Ganz so blass sah Malaika Mbiambo nicht aus im Weitsprung. Sie hat immerhin Silber gewonnen, ist aber sicherlich ähnlich wie Noah Lyles mit seiner Bronzemedaille auch nicht so ganz zufrieden eigentlich. Denn die 7 Meter hat sie nicht geknackt. Am Ende stand sie bei 6,98 und sie ist ja eigentlich schon als Goldfavoritin nach Paris gefahren.
Ja, aber diesmal war eine besser, nämlich Tara Davis Woodhull. Die sprang 7,10 Meter und da kam Malaika Mbiambo dann leider nicht ran, aber vielleicht auch bei ihr die Corona-Erkrankung, die sie kurz nach der EM, nach EM-Gold sich eingefangen hatte in Rom, schuld daran, dass sie eben auch nicht richtig sich vorbereiten konnte und dass sie auch keine 6 Versuche wirklich durchgehalten hatte jetzt im olympischen Wettkampf. Sie hat ja mehrere ungültig gemacht. Auch der letzte, da ist sie durchgelaufen, weil es mit dem ganzen Timing einfach nicht hinhaute. Und auch sie, wie Noah Lyles, wurde mit dem Rollstuhl dann aus dem Olympiastadion gefahren. Auch die hat drüber geklagt, dass sie Luftnot hatte, dass sie gar nicht richtig atmen konnte. Und das wirkt sich dann natürlich auf so einen Wettkampf auch aus. Von daher 6,98 Meter, eigentlich nicht ihr Niveau, aber vielleicht das Beste, was sie momentan rausholen konnte. Und Silber dann immerhin, ja, so ein kleiner Trostpreis, auch wenn sie natürlich gerne Gold gehabt hätte. Aber Gold hatte ein anderer, und zwar ein völlig überraschender beim Speerwerfen.
Ja, genau. Arshad Nadim, ein Speerwerfer aus Pakistan. Sensationeller Sieg.
Hat den Speer im zweiten Versuch auf 92,97 Meter geschleudert und daran hat sich die Konkurrenz die Zähne ausgebissen. Ein Wurf, keine Ahnung, wo der herkam, aber es hat sich auf jeden Fall in dem Stadion alles ausgenutzt, was da, obwohl da gar keine Thermik ist, aber er hat es trotzdem hingekriegt, da den Speer so weit zu schleudern und hat sogar dann noch im letzten Versuch einen nachgelegt. 91,79, auch der hätte für den Sieg gereicht. Also überragend und wie gesagt, völlig überraschend, was der Pakistani da geleistet hat. Und dann können wir noch nachreichen. Julian Weber, der konnte da natürlich überhaupt nicht mithalten. Der wurde am Ende aber immerhin Sechster.
Ja, also ebenso sensationell war das Rennen der Damen über die 400 Meter Hürden. Großes Duell Sydney McLaughlin-Levrone gegen Femke Bol aus den Niederlanden. Und die gute Dame McLaughlin-Levrone hat mit 50,37 Sekunden einen absoluten Fabelweltrekord aufgestellt.
Hat ihre eigene Bestzeit nochmal um fast 30 Hundertstel, ich glaube 28 waren es genau, dann nochmal verbessert. Und die große Konkurrentin Femke Bol, ja, vernichtend geschlagen. Das kann man wirklich so nennen. Die landete völlig abgeschlagen auf Bronze, trabte eigentlich nur noch hinterher, hatte Glück, dass das Rennen dann vorbei war, sonst hätte sie die Bronzemedaille wahrscheinlich auch noch eingebüßt. Und zweite wurde dann die andere US-Amerikanerin im Feld, Anna Cockrell. Und jetzt schauen wir zu Gold für Deutschland bei den Rennkanuten, nämlich Kajak-Vierer der Männer. Die waren schon Weltmeister und in Tokio auch schon Olympiasieger. Und jetzt sind sie es nochmal wieder.
Ja, war ganz knapp gegen Australien und Spanien. Nur 400stel betrug am Ende der Vorsprung.
Ja, aber wenn man Tom Liebscher-Lutsch fragt, das ist einer aus diesem Vierer, dann sagt er, egal, Gold ist Gold. Nach dem Wie fragt keiner, hat er natürlich recht.
Ja, da hat er recht. Silber gab es für den Frauenvierer. Also da ein Doppelschlag der deutschen Mannschaft. Der war 2021 noch erstmals seit 1984 leer ausgegangen, aber jetzt wieder voll da und schlug in Paris zurück.
Aber voll werden sie erst Freitagabend, weil dann steigt erst die richtige Party nach den Zweierrennen. Nämlich, da will der DRV auch nochmal angreifen, haben sie gesagt, das warten wir noch ab.
Boah, da gibt's bestimmt richtig einen. Oder zwei. Ja. Ja, die Chancen auf eine große Party stehen da sicherlich gut.
Ja.
So, auch beide Zweierboote haben ihre Vorläufe gewonnen. Die werden also vielleicht den Fahrer und Fahrerin machen oder so.
Ja, mal gucken. Oder vielleicht auch einfach mittrinken. Ich glaube, man könnte sicherlich fürs deutsche Haus auch einen Fahrdienst kriegen. Irgendwas wird da sicherlich organisiert. Oder sonst machen sie einfach durch und dann brauchen sie auch den ARD-Podcast nicht schwänzen, wie das der Ruderkamerad Zeitler gemacht hat. Der ist nämlich zur Podcastaufnahme einfach nicht erschienen, weil er wahrscheinlich ausschlafen musste, nachdem er dann doch sehr üppig gefeiert hat.
Vielleicht war er auch noch unterwegs.
Es kann natürlich auch sein.
Das nicht aufzufinden.
Das wissen wir nicht genau. Grund zu feiern haben auch, ja, haben die Hockeyherren Grund zu feiern im Finale gegen die Niederlande verloren. Haben sie Silber gewonnen oder Gold verloren? Was würdest du sagen?
Eigentlich sind sie beide Sieger. Super, super enges Spiel. Vollkommen auf Augenhöhe. Teilweise auch sich gegenseitig neutralisiert, die Mannschaften. Die Entscheidung fiel dann erst im Shootout. Ja, da haben die deutschen Herren es den Damen leider nachgemacht, die ja gegen Argentinien verloren hatten. Jetzt im Finale 60 intensive Minuten, stand 1-1. Da hatte man kurz zuvor noch den Rückstand ausgeglichen. Mhm. Ja, aber dann ging es in den Shootout.
Ja, da haben die Niederländer alle drei getroffen und Deutschland nur ein. Justus Weigand hatte das Tor gemacht, aber das reichte dann eben nur zu Silber, aber immerhin nicht zu Blech wie damals in Tokio. Und es war die erste Medaille seit 2016. Ja, und auch da müssen wir sagen, was wir eingangs schon mal gesagt haben, in der Vorrunde noch die Niederlande 1-0 geschlagen, wie beim Weltrekordler im Klettern, leider zur falschen Zeit. Und das ging auch den Basketballern so, auch irgendwo zwischen Gewinner und Enttäuschung. Die haben nämlich gegen Frankreich 69-73 ihr Halbfinale verloren, nachdem sie die in der Vorrunde noch locker geschlagen hatten. Aber das war ein unheimlich dramatisches Halbfinale.
Ja, war zum Ende hin dann ein echter Nervenkrimi. Deutschland super starker Beginn. 12-2 geführt, glaube ich. Sofort ein, zwei tiefe Dreier getroffen. Frankreich echte Probleme im Angriff gehabt. Die agieren die meiste Zeit ohne echten Point Guard. Aber robbten sich dann so langsam ran. Gerade die großen Leute bei Frankreich haben dann Akzente gesetzt und Isaiah Cordinier auch, der hat das Publikum dann immer gepusht und dann so für Minute merkte man, wie das Publikum heißer wird, wie die Franzosen mehr Selbstvertrauen gewinnen und die Deutschen dann so ein bisschen den Faden verloren. Mhm.
Erstes, vor allem das zweite Viertel war das, was nachher den Knackpunkt gegeben hatte. Mhm. Die Deutschen, du hast es gesagt, erst geführt, aber da dann ja eingebrochen.
Ja, vor allen Dingen hat Dennis Schröder nie wirklich seinen Rhythmus gefunden. Die Franzosen haben hauptsächlich ihn mit Nicolas Batum verteidigt, ein alter NBA-Veteran, sehr groß, eigentlich ein Flügelspieler. Der hat einen super, super Job gemacht gegen Schröder, ihn also immer beackert und auch die, wenn dann mal geswitcht wurde, die anderen haben immer Druck auf Schröder gemacht und dann, ja, kam manchmal der Ball zu spät raus, die anderen kamen auch nicht so in die Aktion, hatten keinen Rhythmus und ja, die Franzosen, selbst ohne den leicht angeschlagenen Rudy Gobert, der nur wenig gespielt hat, die haben doch eine sehr emotional starke Leistung gemacht. Mhm. Gerade hier Gershon Yabusele und Matthias Lessort unterm Korb. Das sind ja zwei richtige Ochsen. Ein Freund von mir, der schrieb mir vorhin, naja, der Yabusele, der geht auch dreimal zum Buffet und aber eben auch dreimal in Kraftraum. Ja. Und das trifft es. Da ist natürlich über so 40 Minuten kriegt man da einen Körpertreffer nach dem anderen. Mhm. Ja, aber auch selbst da in der Höhle des Löwen Auswärtsspiel, die Deutschen haben sich am Ende dann ja wirklich nochmal rangekämpft und ja, aber dann auch Schröder leider am Ende dann auch mit einem bitteren Fehlwurf an der Freiwurflinie, ne?
Ja, leider, der natürlich dann am Ende vielleicht auch gekostet hat, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall kamen die Deutschen dann nicht mehr dran, aber Bronze ist ja auch nicht so schlecht, oder? Geht zumindest, ginge was.
Überhaupt nicht. Also man darf sich die Euphorie, die im deutschen Basketball entstanden ist, darf man sich jetzt so durch einen kleinen Rückschlag überhaupt nicht kaputt machen lassen. Wenn man vorher hätte das jeder genommen, ein Halbfinale wahrscheinlich. Und jetzt ist ja noch alles drin. Also wenn sie Bronze holen und selbst wenn sie Bronze nicht holen, überhaupt kein Problem. Die haben ein tolles Turnier gespielt. Gordon Herbert, das wäre ein toller Abschied für ihn. Klar, im ersten Moment super enttäuschend, da wird auch jeder von den Jungs sagen, sag mal, habt ihr noch einen an der Marmel hier, keine Medaille, ist so ein Mist, aber dann nach drei Tagen irgendwo am Strand und wird jeder auch sagen, Mensch, wir haben hier ein richtig cooles Ding am Laufen und diesmal hat es vielleicht nicht geklappt, aber er geht weiter.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, damit kommen wir zur Ringerin Annika Wendle. Die verlor nämlich ihr Bronzeduell gegen die Nordkoreanerin Choe Yo-jong. Sie verdrehte sich nämlich nach 19 Sekunden das Knie. Ja, war damit natürlich extrem gehandicapt, verließ weinend und humpelnd dann nach einer Minute 36 die Matte. 10:0 Sieg, technische Überlegenheit der Nordkoreanerin. Aber die Deutsche war ja, wie gesagt, auch verletzt und eigentlich gar nicht mehr in der Lage, sich richtig zu bewegen.
Ja, ein deutsches Nervenopfer wurde auch Wasserspringer Moritz Wesemann. Der begann am 3-Meter-Brett sehr stark, lag auf Platz 6. Dann kam aber ein Patzer beim 3,5 Auerbach.
Damit war der Stecker bei ihm dann gezogen. Es kam noch ein Patzer beim 3,5 Salto rückwärts. Und den fünften Sprung, den musste er dann abbrechen und sogar nochmal neu beginnen. Am Ende wurde er dann 12. und letzter. Aber auch da muss man sagen, es war sein erstes olympisches Finale. Und er war immerhin bester Deutscher, denn Teamkollege Lars Rüdiger, der war schon in der Quali ausgeschieden.
Ja, ganz bittere Geschichte hat Leonie Beck erlebt. Da waren es nicht die Nerven, da stimmte einfach die Leistung im Freiwasserwettbewerb nicht.
9. Platz über 10 Kilometer, Medaillen klar verfehlt. Hast du das Rennen gesehen mit diesem Efeu, was da über die Kante hing, wo die immer mit den Händen rein sind?
Ja, sie sagte, kam ganz zerkratzt aus dem Wasser, war auch ziemlich platt und sagte bei so einer Strömung, das wäre eine andere Sportart gewesen. Hatte aber auch gleich gesagt, ne, keine Ausrede, waren selbe Bedingungen für alle. Aber sie wäre ein Lachs. Nein, ein Lauch, meinte sie beschrieb damit ihre nicht ganz so kräftigen Oberarme, glaube ich.
Lachs wäre ganz gut, weil er hätte sie gegen die Strömung springen können.
Und wie. Aber sehr sympathisches Interview. Aber natürlich schade für sie, dass es nicht geklappt hat. Ebenso ganz bitter das Olympia aus für unsere Siebenkämpferin Sophie Weißenberg. Die machte gerade ein paar Probeläufe für den ersten Wettkampf bei den 100 Meter Hürden. Dann sprang sie über die zweite Hürde, kam auf und plötzlich fuhr ihr ein ganz heftiger Schmerz in die Beine und sie ging sofort zu Boden.
Mhm. Schlug direkt die Hände vors Gesicht, brach in Tränen aus und hinterher bestätigten sich die schlimmsten Vermutungen. Achillessehnenriss im linken Fuß. Ich möchte mir die Schmerzen nicht vorstellen. Gute Besserung an Sie von dieser Stelle.
Schließe ich mich an. Dann hatten wir heute noch unsere Bahnradfahrerin Emma Hinze im Einsatz. Die war eigentlich als Mitfavoritin gestartet, schaffte am Ende aber keine Medaille im Keirin, landete nur auf Platz 5.
Und Lea-Sophie Friedrich wurde nur Siebte. Beide nicht konsequent genug gefahren, sagte der Bundestrainer hinterher. Und das darfst du dir natürlich im Kampfsport, im Kampfsprint Keirin nicht erlauben, wenn du da nicht in die Rennen reinkommst. Dann ist es am Ende so, dass du einfach hinterherfährst.
Und darauf freuen wir uns heute.
Ja, auf 34 Entscheidungen und auf die deutschen Handballer. Nach dem emotionalen Viertelfinalsieg gegen Frankreich geht's jetzt gegen die Spanier im Halbfinale. Also wieder ein europäisches Top-Team, was die Gislason-Auswahl aus dem Weg räumen muss. 16.30 Uhr geht's da um den Griff zur Medaille und wir hoffen natürlich, dass der Weg noch weitergeht ins Finale.
Ja, wer weiß, ob in Unterzahl, Überzahl. Alfred Gislason wird da sicherlich genau immer durchzählen. Da gab es ja diesen kleinen lustigen Fauxpas in der Auszeit. Aber ich glaube, selbst mit 4 oder 3 Leuten auf dem Feld, solange Rena Schiens dabei ist, muss man sich keine Sorgen machen.
Ich glaube auch. Machen wir uns Sorgen um die deutschen Fußballerinnen. Die können ja immerhin noch Bronze holen. Gegen Spanien allerdings, gegen die Weltmeisterin, geht's dann um 15 Uhr. Wird nicht einfach.
Ja, Sorgen wird man sich natürlich vor beiden Partien machen müssen, wenn wir die Scherze mal wieder in die Tasche packen. Das dürften beides ganz enge Kisten werden. Wobei ich die Handballer tatsächlich leicht favorisiert sehe und die Fußballerinnen eher ein bisschen in der Außenseiterrolle. Was meinst du?
Nee, sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass die deutschen Fußballerinnen schon sehr viel Glück haben müssen, dass es dann tatsächlich funktioniert. Vor allem, wenn man das USA-Spiel noch im Hinterkopf hat. Also da muss eine gewaltige Leistungssteigerung auf jeden Fall mal her. Und ich glaube, die Handballer, die sind einfach mehr im Flow. Und die haben auch so eine Euphorie jetzt durch diesen Sieg gegen Frankreich nochmal rausgezogen aus dieser engen Kiste. Und ich glaube zwar nicht, dass Uschins wieder so abliefert wie gegen Frankreich. Das war ein Sensationsspiel. Das wird ihm nicht jedes Mal gelingen. Aber wenn er halbwegs eine normale Form zeigt, dann ist er ja auch schon bei diesem olympischen Turnier vor allem sehr, sehr gut gewesen.
Ja, absolut. Sehr, sehr gut ist auch das deutsche Olympiateam in der rhythmischen Sportgymnastik. Da soll die nächste Goldchance auf den Tisch kommen. Daja Varfolomeev geht als Favoritin in den olympischen Mehrkampf.
Ja, bei den Weltmeisterschaften letztes Jahr, da hat sie 5-mal Gold geholt, die 17-Jährige. In Paris wird ja nur eine Siegerin im Mehrkampf gekürt, also so viele Medaillen gibt's da nicht, aber diese eine, da ist die Chance nicht so schlecht. Gegen 17 Uhr dürfte da die Entscheidung feststehen, ob sie tatsächlich die neue Olympiasiegerin ist. Wir wollen ihr keinen Druck hier aufladen, aber mach es, Mädel.
Ja, ab 14.30 Uhr geht's da los. Im Schwimmen haben wir auch noch eine letzte Chance für Florian Wellbrock zu berichten. Nach den doch eher enttäuschenden Leistungen im Becken hofft der 26-Jährige im Freiwasser über 10 Kilometer auf einen Befreiungsschlag.
Wird Zeit,
was glaubst du? Wird das was?
Ich bin da ein bisschen skeptisch. Die Vorleistungen im Becken allerdings waren jetzt nicht so gut. Wir hatten es ja auch schon mal umgekehrt, dass es draußen nicht lief, dafür im Becken. Also es ist wahrscheinlich eine Wundertüte, aber es sollte mich schon sehr verwundern, wenn er jetzt richtig, richtig abliefert. Aber wenn er ein ordentliches Schwimmen zeigt und dann sich vor allen Dingen für sich selbst dann auch rehabilitiert für die Pleiten im Becken, dann wäre das ja schon mal gut. Natürlich würden wir uns insgesamt freuen, wenn es eine Medaille geben würde. Das würde uns im Medaillenspiegel der deutschen Mannschaft natürlich auch ein bisschen helfen, aber zu optimistisch wäre ich da jetzt nicht. Aber vielleicht muss ich mich da morgen Abend dann korrigieren und Abbitte leisten. Das mache ich dann natürlich sehr, sehr gerne. Und ihr hört hoffentlich wieder rein. Flair der Ringe dann morgen hoffentlich auch wieder mit ähnlich großartigen Leistungen von deutschen Athletinnen, aber auch von internationalen Athletinnen, würden wir uns sehr darüber freuen, da dann wieder ein bisschen drüber sprechen zu können. Von heute sagen wir danke und au revoir.
Tschüss, auf Wiedersehen, wiederhören.
Ja, wir hatten es angekündigt und es ist tatsächlich auch so passiert.
Ja, ein aus deutscher Sicht sehr erfolgreicher 13. Entscheidungstag mit 4 Medaillen neigt sich hier gerade in Paris dem Ende entgegen. Und dazu gab es weitere internationale Top-Leistungen, vor allen Dingen in der Leichtathletik.
Ja, das war ein Tag, der uns genug Stoff für unsere subjektive Tageszusammenfassung bietet, dass wir euch an dieser Stelle dann auch nichts über irgendwelche Flugtaxi-Verbote in Paris erzählen müssen, denn nichts macht so sehr das Flair der Ringe aus wie natürlich Edelmetall um den Hals von Sportlern.
Gott sei Dank können wir über Sport reden und das machen wir heute auch. Meine Wenigkeit, Moritz Wollert, der Autor vom Buch Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.